Wir sind Lorenz
und Paul und begrüßen euch bei Hör mal Heine. Das sind unsere Themen für heute.
Direkt als erstes erfahrt ihr mehr über den Lehrer, der am längsten an unserer Schule ist, Herrn Trick. Danach wird von unserer diesjährigen Skifreizeit berichtet.
Dann reisen wir von Italien nach Ruanda zu unserem Partnerprojekt. Von Ruanda geht's in eine ganz eigene virtuelle Welt, also zu unserer Videospielempfehlung.
Dann, nachdem wir in der virtuellen Welt waren, erfahrt ihr, wer unser Cover gemalt hat.
Zum Schluss bekommt ihr dann noch mal eine kurze Übersicht von den Terminen. Und danach ist unsere Podcast-Folge auch schon vorbei.
Viel Spaß beim Zuhören! Hier sind Lorenz
und Paul.
Beim letzten Mal wurde ja Frau Neises interviewt.
Sie hat erzählt, dass sie noch nicht lange an der Schule ist. Wir dachten, dass es dann jetzt mal spannend wäre, jemanden zu interviewen, der schon sehr lange, sogar am längsten hier an der Schule ist.
Dabei handelt es sich natürlich um niemanden geringen als Herrn Trick.
Hallo Herr Trick, wir wollen Sie heute interviewen. Wir haben halt ein paar Fragen vorbereitet und die würden wir Ihnen jetzt gerne stellen.
Ja, dann mal los.
Warum sind Sie Lehrer geworden?
Ich hatte ein paar ganz gute Vorbilder als Lehrer. Das hat wahrscheinlich den Ausschlag gegeben, dass ich so zwischen den verschiedenen Möglichkeiten dann mich doch dafür entschieden habe.
Was unterrichten Sie und was schätzen Sie an Ihren Fächern?
Ich mache Deutsch und Geschichte. Deutsch ist so faszinierend, weil die Bandbreite der Themen so groß ist. Das ist Literatur über Jahrhunderte hinweg. Das ist Sprache, einmal wie Sprache funktioniert, Anwenden von Sprache, Rede, Beschreiben, Darstellen, Argumentieren, da ist alles drin. Und da jeder auch irgendwie anders denkt und anders spricht, ist das natürlich faszinierend, auf diese Weise so ein bisschen den Gehirnen der Leute näher zu kommen. Ja, und Geschichte, wenn es einem gelingt, den Leuten klarzumachen, das Hier und Jetzt, das ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das hat alles historische Ursachen. Dann begreifen die Leute auch, naja, man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ab sofort ist alles anders oder wir machen das ab jetzt so wie vor 90 Jahren oder so. Wenn man das vermitteln kann, hat man viel gewonnen.
Interessant, habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Aber viele fragen sich das ja jetzt, wie lange sind Sie eigentlich am HHG?
Ich bin hier seit Ende Januar 1978. Das sind jetzt etwas über 47 Jahre. Davor ein Jahr Referendarzeit, davor ein halbes Jahr im Angestelltenverhältnis, aber an anderen Schulen.
Was ist Ihre Motivation, den Beruf so lange auszuüben?
Das wüsste ich auch gerne. Nein, im Ernst. Man wird gebraucht. Stichwort Lehrermangel einfach. Es fehlen Lehrer. Und wenn man fit ist und sich dazu traut, warum soll man nicht weitermachen? Warum soll man einfach die Erfahrungen, die man gesammelt hat, in den Mülleimer werfen und sagen, ab jetzt ist Rente angesagt? Dann kann man doch mit ein paar Stunden wenigstens noch weitermachen. Es gibt noch einen zweiten Grund, ich sag mal, unterrichten habe ich gelernt, das kann ich so einigermaßen. Rentner habe ich nicht gelernt, da weiß ich nicht, ob das funktioniert.
Das ist ja bestimmt auch in anderen Berufen so, dass da weniger Leute sind, deswegen man halt die älteren Leute auch braucht.
Aber haben Sie das auch gemacht, weil es Ihnen Spaß macht, also auch weitergeführt?
Ja, also jeder Tag ist spannend in der Schule und ich glaube, das wird mir fehlen oder wird mir irgendwann fehlen, irgendwann ist natürlich Schluss.
Wie war Ihre Schulzeit als Lehrer am HHG?
Wieso war? Ich bin noch hier.
Ja, also die Schulzeit, die Sie bisher jetzt hatten?
Ja, so. Oder nehmen wir es perfekt, ja. Lang, aber nie langweilig.
Was war das Schönste, was Sie hier am HHG erlebt haben?
Das Schönste möchte ich nicht an Ereignissen festmachen, sondern das waren einfach bestimmte, aber recht doch viele Klassen und Kurse, in die man besonders gern gegangen ist. Könnte ich jetzt zig Beispiele erzählen, aber ich glaube, das wird das Interview ein bisschen sprengen.
Haben Sie denn auch schlechte Erinnerungen oder zum Großteil nur gute?
Ja, schlimm ist immer, wenn man erfährt, dass ein Schüler, eine Schülerin entweder aktuell oder von den ehemaligen nicht mehr lebt.
Ja.
Das geht an die Nieren. Und wenn man die Leute kennt, da stecken alle Hoffnungen und Wünsche und Ziele drin und dann erfährt man, der ist nicht mehr.
Ja, das ist nicht so schön. Wie hat sich aber jetzt die Schule in den Jahren verändert?
Dann würde ich sagen, zahlenmäßig und von der Atmosphäre her. Zahlenmäßig, als ich hier anfing, waren hier über 1600 Schüler. Wir waren also das zweitgrößte Gymnasium in Nordrhein-Westfalen. Das hing einfach damit zusammen, dass seinerzeit hier in der Umgebung ganz viel gebaut worden ist. Und von daher gab es eben viele Kinder, die hierhin wollten dann. Das war natürlich sehr eng. Meine erste Klasse, als die in der Klasse 10 war, da saßen 42 Leute. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber es funktionierte auch. Übrigens waren das nur Jungen. War eine der beiden letzten reinen Jungenklassen an dieser Schule. Da, wo es eng ist, gibt es natürlich mehr Reibereien. Insofern ist das heute viel entspannter. Aber dass es heute so eine entspannte Atmosphäre ist, liegt nicht nur daran, sondern da steckt viel Arbeit drin und ganz viel guter Wille von allen Seiten. Vor 20 Jahren hättest du nicht erlebt, dass dir jemand die Tür aufhält oder im Vorbeigehen grüßt oder so. Das ist nur so ein Zeichen für die Atmosphäre, dass es heute ein ganz anderer und viel angenehmerer Umgang ist.
Wie stehen Sie zu den Scherzen, die es über Ihre lange Zeit an der Schule gibt?
Ja, erzähl mal einen, ich kenne die ja nicht. Mir erzählt man die ja nicht. Ne?
Also quasi zum Beispiel so, dass man sagt, Sie sind an der Schule seit dem Urknall oder seitdem die Dinosaurier ausgestorben sind.
Ja, ich sag mal, wenn jemand fragt, ob es hier an der Schule Gespenster gibt, dann sage ich nein und ich muss das wissen, ich bin schon 400 Jahre hier. Ne? Übrigens, das mit dem Schlossgespenst hat mal ein Kollege erfunden, der sagt, hör mal, wo ist denn das und das, du bist doch hier als Schlossgespenst, du kennst doch alles. Ich fand den Begriff genial und gehe damit also selber aus hier. Ja.
Wir haben gehört, Sie sind nicht so sportlich begeistert, woran liegt das?
Das ist nicht ganz richtig. Das kommt darauf an, um welchen Sport es sich handelt. Also Turnhallen-Mief habe ich immer gehasst als Schüler. Ich hoffe, mittlerweile in den Sporthallen ist es ein bisschen angenehmer mit Lüftungsanlagen. Ich habe jahrelang geritten, war auch 25 Jahre im Vorstand von einem Reiterverein, auch 10 Jahre Vorsitzender, das ist das eine. Und das andere, seit 20 Jahren machen meine Frau und ich wieder Tanzsport, also nicht turniermäßig. Dazu hätten wir als Jugendliche dranbleiben müssen oder viel früher anfangen. Aber das ist wirklich Sport, das fordert vom Kopf bis in die Füße, das hält fit. Und wir sind also, wenn nichts ausfällt, alle gesund sind, 4 bis 5 Mal in der Woche auf dem Parkett. Ich glaube, damit habe ich mehr Bewegung als viele andere.
Also ja, zu dem Thema Sporthallen, tatsächlich stinkt es manchmal, wenn irgendwie ein Missgeschick passiert oder so, oder zum Beispiel auch Lappen vertauscht, wenn das war ja einmal vor ein paar Wochen oder so, ja, in der Halle, dann hat es sehr gestunken, aber sonst ist das eigentlich nicht so schlimm.
Und manchmal riecht es auch in den Umkleiden nach Deo.
Also Deo war zu meiner Zeit nicht in Gebrauch. Da stank das oder müffelte das in den Sporthallen wirklich einfach nur nach Schweiß und Gummi und Turnschuhen.
Treffen Sie aber jetzt auch häufiger mal so Schüler oder?
Also ehemalige meinst du?
Ja, ehemalige.
Muss ich sagen, leider viel zu selten. Also wenn ich von Jahrgangsstufen, von Altschülertreffen erfahre und eingeladen werde, gehe ich auch hin nach Möglichkeit. Das ist immer schön. Irgendjemand lächelt von euch. Ich glaube, da ist auch jemand im Hintergrund. Manchmal schreibt auch jemand per E-Mail, wenn die so auf der Homepage stöbern und sehen, dass ich immer noch hier bin. Oder kommt auch schon mal ein Brief. Manchmal begegnet man sich so. Und vor allen Dingen beim Tag der offenen Tür oder beim Elternsprechtag. Da begegnet man dann auch Ehemaligen, die mit ihren Kindern entweder kommen, sich die Schule angucken oder eben, weil die Kinder hier sind, zum Elternsprechtag kommen. Ja. Ab und zu habe ich auch schon mal Kinder von Ehemaligen im Abitur.
Ja, also quasi meine Familie ist so, seitdem mein Opa hier irgendwie 1952 so an der Schule ist, ist fast jeder von meiner Familie also an der Schule. Und ich habe halt auch einen Vater, den müssten Sie kennen, den Alexander Escher.
Ja, muss so Anfang der 90er Jahre Abitur gemacht haben, ja. Ja.
90er?
Könnte so 92, 92 so die Ecke rum gewesen sein. Ja,
mein Vater war auch bei Ihnen im Unterricht, war jetzt nicht der beste Schüler, aber ich weiß gar nicht, wann der die Schule verlassen hat. 1900, also, ungefähr so wie mein Vater.
Ja, so trifft man sich in Bottrop immer wieder.
Ja.
Das Bottrop ist Großstadt, aber trotzdem, man trifft sich immer wieder.
Ja, wir danken Ihnen, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben und hoffen, dass Sie noch einen schönen Tag haben.
Gerne, ja. Vielen Dank.
Die 7. Klassen waren auf Skifreizeit und wir erzählen euch jetzt ein bisschen davon.
Die Hinfahrt war eigentlich ganz entspannt. Wir hatten kaum Stau und es war auch nicht so laut. So nach guten 13 bis 14 Stunden waren wir dann auch da. Zwischendurch haben wir Pausen gemacht, die 30 Minuten dauerten.
Als der erste Skitag war, sind wir mit unserer Gruppe auf den Skiberg gegangen. Es war ein leichter Hügel, der eine blaue Piste war. Manchmal sind noch welche hingefallen, aber es hat allen sehr viel Spaß gemacht.
Wir mussten immer um 7 Uhr morgens aufstehen, weil es um 8 Uhr Frühstück gab. Um 8.45 Uhr sind wir immer in den Skikeller vom Haus gegangen und haben unsere Skischuhe angezogen und unsere Ski mitgenommen. Um 9.10 Uhr sind wir dann los zum Bus gelaufen. Wir mussten nur 3 Minuten fahren, bis wir am Skigebiet angekommen sind. Den ganzen Tag über sind wir Ski gefahren. Wir haben mittags aber immer eine Pause an der Gitschhütte oder an der Nesselhütte gemacht, um etwas zu essen. Dann sind wir wieder weiter Ski gefahren und an unserem Haus waren wir ungefähr immer um 16 Uhr zurück. Dann bekamen wir unsere Handys, die wir bis zum Abendessen behalten durften. Das war um 19 Uhr. Nach dem Abendessen haben wir mit der Klasse oft Spiele gespielt. Meistens war das Werwolf.
Die Pension war sehr schön. Die Zimmer hatten fast alle Fernseher und Balkone. Außerdem gab es noch einen Gemeinschaftsraum mit einem Kika, einer Dartscheibe, Tische, Stühle und noch vieles mehr. Das Essen war auch ganz okay. Mal gab es besseres, mal schlechteres Essen. Aber wir haben uns alle sehr wohl gefühlt.
Die Skifahrzeit war generell für unsere Klasse sehr schön.
Die Wanderung war genauso lang wie ein Skitag. Wir sind morgens losgelaufen und haben auf dem Weg eine Schneeballschlacht gemacht. Unsere Mittagspause haben wir in einer gemütlichen Hütte verbracht. Das Essen war sehr lecker und wir konnten uns Schlitten ausleihen, um an den Schneehügel herunterzufahren. Bevor wir gegangen sind, sollten wir noch einen Wettbewerb machen. Wir mussten Skulpturen aus Schnee bauen. Es war zum Beispiel eine Schildkröte am Strand oder ein Seelöwe dabei.
Für mich war es nicht so anstrengend wie gedacht, aber natürlich taten meist die Beine nach der Mittagspause weh, aber nicht so, dass wir großartige Pausen machen mussten.
Als die Rückfahrt anstand, sind wir um 17 Uhr losgefahren. Die meisten haben geschlafen, weil wir über Nacht gefahren sind, manche waren aber auch wach, aber die meisten haben wie gesagt geschlafen. Wir sind dann um 6 Uhr morgens hier am Heinrich-Heine-Gymnasium angekommen.
Auf der Hinfahrt standen wir direkt am Anfang im Stau. Der war dann aber zum Glück schnell vorbei und wir sind weiterhin gut durchgekommen, vor allem auf der Rückfahrt.
Im Großen und Ganzen war es so eine schöne Zeit.
Wusstet ihr, dass wir einen Förderverein an der Schule haben, mit welchem wir Kinder in Ruanda unterstützen? Mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Wir haben mit Frau Hömke gesprochen, die das Projekt in den letzten Jahren etwas begleitet hat, und sie gefragt, ob sie das Projekt einmal vorstellen könnte. Folgendes hat sie dazu gesagt.
Der Förderverein heißt Hope Nursery School Ruanda. Es gibt ihn nun bereits seit 9 Jahren. Gegründet wurde er im Jahr 2016 und das Ziel war von Anfang an, den Aufbau eines Kindergartens in Ruanda zu unterstützen. Unsere Vorsitzende heißt Waltraud Dahl und lernte 2015 Dr. Pascal Bataringaya kennen. Er ist der Präsident der evangelisch-presbyterianischen Kirche in Ruanda. Seine Frau, Luise Uwimana, hatte den großen Wunsch, vor Ort einen Kindergarten zu gründen. Frau Dahl war damals unsere Schulpflegschaftsvorsitzende und war sofort von dieser Idee begeistert. Und so begann alles. Weihnachtsbasare, Spendenaktionen und sogar Besuche von Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schüler in Ruanda. Auch ich hatte das Glück, 2016 gemeinsam mit Frau Weber und Frau Burmester in den Herbstferien nach Ruanda zu reisen. Und seitdem bin ich Mitglied des Fördervereins. Wir lebten damals bei Pascal und Luise in Kigali und verbrachten viel Zeit im Kindergarten und durften dieses beeindruckende Land bereisen. Wir haben zum Beispiel eine Safari im Akagera-Nationalpark gemacht, uns aber auch mit der Geschichte des Genozids in Ruanda auseinandergesetzt. Damals war der Kindergarten noch in einem Kirchenraum untergebracht, der wochentags für die Kinder genutzt wurde. Doch dies war nicht wirklich kindgerecht, der Raum war dunkel und wenig einladend. Luise und Pascal wollten dann ein eigenes Gebäude bauen lassen. Aber als einige Jahre später ein passendes Haus zum Verkauf stand, war klar, das ist die perfekte Lösung. Dank der großzügigen Spendenbereitschaft unserer Schule und natürlich auch vieler Bottropperinnen und Bottropper konnte der Förderverein die Anzahlung leisten und unterstützt seither den Umbau und die Abzahlung des Kredits. Heute ist der Kindergarten kein Provisorium mehr, sondern ein lebendiger Ort mit verschiedenen Räumen, einem Spielplatz, einer Rutsche, Spielzeug und Toiletten, all das, was vorher fehlte. Und es geht weiter. Momentan entsteht ein weiteres Gebäude, das als Gruppen- und Speiseraum genutzt werden soll. Es wird auch ein Treffpunkt für Eltern sein und über ein Gästezimmer mit Dusche und WC für Praktikantinnen, Praktikanten und Gäste verfügen. Als nächstes wünscht sich das Betreuerteam eine Erneuerung der Küchenmaterialien. Außerdem werden die ärmsten Familien bei der Anschaffung der Schuluniformen für ihre Kinder unterstützt. Unsere Hilfe aus Bottrop und von unserer Schule bleibt also weiterhin wichtig. Ich hoffe, dass wir den Kindergarten auch zukünftig durch Einnahmen aus Konzerten und Weihnachtsmärkten unterstützen können. Und vielleicht können wir auch schon dieses oder nächstes Jahr wieder nach Bujumbura reisen. Diese Möglichkeit würde ich auch unseren Schülerinnen und Schülern gerne bieten. Ich stehe bereits in Kontakt mit Pascal und dem Förderverein. Allerdings gibt es momentan einige Unruhen im Land und wir wollen die Situation noch etwas beobachten, bevor wir eine Entscheidung fällen. Falls ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, generell Interesse habt, die Arbeit des Fördervereins zu unterstützen oder sogar selbst mit nach Ruanda zu reisen, meldet euch gerne bei mir. Wir würden uns über frischen Wind, neue Ideen und eure Unterstützung freuen.
Wir haben auch schon mit einem Schüler, der bereits in Ruanda war, gesprochen. Das könnt ihr euch jetzt anhören.
Ja, also wir sind jetzt hier auch nochmal mit Johannes und wir beide kennen uns ja schon, aber ich glaube, dass die Zuhörer dich nicht kennen, deswegen stelle ich doch nochmal vor.
Also ich bin Johannes, ich bin 18 Jahre alt, gehe jetzt in die Q2 im HHG und bin mit Jasmin in einer Stufe, deswegen kennen wir uns schon. Und ich erzähle heute ein bisschen was über meine Reise nach Ruanda und ja.
Genau, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du nach Ruanda gegangen bist?
Also meine Nachbarin, die macht viel Verwaltung. Also es gibt ja so eine Organisation da, die die ganzen Spenden verwaltet. Und meine Nachbarin hat das eben, die ist da schon ganz lange dabei. Und genau, sie hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mal zu diesem Treffen kommen möchte. Und ja, dann war ich öfters mal bei den Treffen. Und ja, dann kam das mit der Reise relativ schnell. Und sie hat mich gefragt, ob ich da mit möchte. Und natürlich habe ich ja gesagt, weil so eine Erfahrung kann man ja nicht immer machen. So eine Möglichkeit steht nicht jedem offen. Und ja, dann dachte ich mir, da gehe ich einfach mal mit.
Also es war ja schon, also ich glaube, wir haben auch gelesen, dass es sehr spontan war. Aber wie lange wart ihr dann da überhaupt?
Wir waren insgesamt 2 Wochen da. Und wir haben da eigentlich so einen Rundtrip durchs Land gemacht. Wir waren nicht nur in Byumba, da wo der Kindergarten ist, sondern wir waren hauptsächlich in Kigali, der Hauptstadt, weil dort auch Pascal wohnt und seine Frau Louise und seine Tochter Jutta. Und bei denen haben wir halt den Großteil der Zeit tatsächlich verbracht. Nach Byumba sind wir dann mit dem Auto gefahren. Das ist, ich glaube, eine Stunde war das, die wir da immer gefahren sind. Und da, da war der Kindergarten. Aber wir haben auch so ein bisschen eine Rundreise durchs Land gemacht und haben an verschiedenen Standorten im Land auch in Klostern geschlafen. Ja, und das, da hat man auf jeden Fall viele Erfahrungen gesammelt.
Ja, wie hast du das denn da, also bei unserem Partnerkindergarten so erlebt, die Situation da?
Als wir das erste Mal angekommen sind, haben die Kinder für uns gesungen. Und das war ja super süß, mega schön, ein sehr schöner Empfang. Und dann haben wir mit den Kindern so ein bisschen gemalt. Und bevor dann die Pause kam, also was ich tatsächlich interessant fand, ist, dass in diesem Kindergarten tatsächlich schon der Aufbau ist wie in einer Schule. Also es gibt Klassenräume und die Kinder lernen auch schon Mathe, Englisch. Es gibt schon die verschiedenen Fächer. Das ist ganz anders als bei uns. Und dort haben die dann erst gesungen, wir haben mit den Kindern zusammen gespielt und wir haben dann auch so eine Flagge zusammen bemalt, mit unseren Händen drauf. Ja, wir haben einfach ganz viel mit den Kindern zusammen gemacht. Keine Ahnung, wir waren auf dem Spielplatz, der da auch ist, auf dem Gelände. Dann haben wir Bilder gemacht zusammen, haben den Kindern auch, also von Aaron hatten wir Kopfhörer dabei und dann haben wir den Kindern auch Musik gezeigt aus Deutschland. Einfach so ein bisschen kultureller Austausch. Denn, ja, genau.
Und hast du vielleicht irgendwas Neues gelernt, was du jetzt für deine weitere Laufbahn, dein weiteres Leben mitnehmen kannst?
Boah, schwierige Frage. Ich habe auf jeden Fall gelernt, Dinge anders wertzuschätzen. Also als wir da waren, haben wir auch gemerkt, dass dort so gewisse Sachen einfach so einen anderen Wert haben. Es gibt ja so gute Regionen in der Hauptstadt Kigali. Und dann waren wir bei Pascal zu Hause und das war eine gute Region. Aber was uns aufgefallen ist, ist, dass es ganz viele Angestellte gibt, aber keine Waschmaschine zum Beispiel. Also eine Waschmaschine dafür, also das fand ich total absurd. Die haben keine Waschmaschine im Haus, aber Angestellte, die Wäsche waschen. Und die haben Chauffeur, also jemanden, der deren Auto fährt, die überall hinfährt. Das war total verrückt für mich, weil wer hat denn hier keine Waschmaschine, aber dann einen Chauffeur und jemand, der deine Wäsche wäscht? Das fand ich einfach verrückt. Also das hat meinen Blick auf die Dinge so ein bisschen geändert. Und Luxusprodukte aus Europa gab es auch. Die waren dann natürlich auch viel teurer als keine Ahnung, die Sachen aus Afrika direkt. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass das Essen dort ganz anders ist. Es gibt ganz viel Reis, sehr viel Reis. Und dazu gab es dann meistens irgendwie so eine Brühe aus verschiedenen Gemüsesorten. Und da haben wir dann zum Beispiel auch so eine afrikanische Aubergine in der Gemüsebrühe da gehabt. Die ist total bitter. Das ist gar nicht so, also dort wurde mir dann gesagt, das ist halt nicht so für den europäischen Gaumen. Bei uns sind die Gemüsesorten viel süßer und ich fand es total bitter. Es war gar nicht meins. Ich hatte aber dann keine Wahl, weil was halt auf den Tisch kam, musste gegessen werden. Ja, war auch okay dann. Also ich kann mich wie gestern daran erinnern, als ich wieder kam, gab es Spaghetti mit Bolognese und ich war noch nie so dankbar für Spaghetti mit Bolognese. Es war wirklich... Also einmal habe ich was Gutes gegessen. Da waren wir in so einer Lodge und dort gab es gutes Essen. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich zurückkam und Spaghetti Bolognese war der Shit. ja, auf jeden Fall, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass Frau Ebert, die war ja auch mit, die Früchte dort sehr gemocht hat. Sollen sehr gut gewesen sein.
Ja, ja, und diese Erfahrung, würdest du die auch jemand anderem quasi weiterempfehlen?
Immer. Jedes Mal nochmal. Also ich würde es auch, also wenn ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde, würde ich auf jeden Fall ja sagen. Und ich würde es jedem ans Herz legen, der es machen kann. Weil es ist einfach ein wunderschönes Land zu sehen. Es ist ein wunderschönes Land. Es gibt super viel, ja, es ist total vielfältig. Also es gibt im Westen gibt es einen See, den Kivu-See. Und da fühlt man sich fast wie am Meer. Es ist super schön. Es gibt viel Musik. Und es ist total farbenfroh. Ganz viel tropische Vegetation. Das ist auch mega schön. Und im Süden, Südwesten, gibt es sogar einen Regenwald. Und dann gibt es aber auch im Osten Savannen, wo man Safari machen kann. Und dort habe ich auch Giraffen, Nashörner, Warzenschweine, Hippos, alles Mögliche kann man da sehen. Und das war auch super schön, die Safari da zu machen.
Ja, wir haben gerade noch ein bisschen drüber gesprochen, was du so gelernt hast. Gibt es irgendwas, was du vielleicht uns als Schule oder als Schulgemeinschaft mitgeben möchtest? Irgendeinen Appell oder etwas, was du noch loswerden möchtest?
Ja, super gerne. Wir sollten wirklich wertschätzen, was wir hier haben. Also wir haben hier alle ein Dach über dem Kopf, ein Bett zu Hause, was aus einer Matratze ist, die wahrscheinlich super gemütlich ist, wo wir gerne nachts reingehen und schlafen und wir haben Essen zu Hause, Spaghetti Bolognese, super lecker. Und schätzt einfach wert, dass ihr hier so viele Möglichkeiten habt. Also ich glaube auch, dass so ein Kind jetzt in Byumba, was sind die Chancen, dass dieses Kind tatsächlich dann aus diesem Zyklus rauskommt? Also die Eltern wohnen, keine Ahnung, in einer kleinen Hütte und bewirtschaften sich selber, leben von der Hand in den Mund. Und wir hier haben den Luxus, dass wir eben alle auf eine Schule gehen und danach steht uns alles offen. Ja, wir sollten einfach dankbar sein für unser Essen, für unseren Schlafplatz, für unser Zuhause, für unsere Eltern auch.
Ja, das ist doch ein schönes Ende. Dann bedanken wir uns definitiv bei dir, dass du über deine Erfahrungen gesprochen hast.
Sehr gerne.
Das war ein kleiner Einblick in das Projekt des Fördervereins. Wenn ihr noch weiter interessiert seid, könnt ihr auf unserer Homepage mehr finden.
Jetzt kommt der Spieletipp.
Hallo. Wir sind Konrad
und Pete
und wir stellen euch heute das Spiel Wobbly Life vor.
Es ist ein Open-World-Physik-basiertes Multiplayer-Spiel,
das am 8.7.2020 veröffentlicht wurde.
Man kann das Spiel auf PlayStation, Xbox, PC und bald auf Nintendo Switch spielen.
Die Story ist, dass die Oma einen rauswirft, damit man eigenes Geld verdient.
Geld und Autos verdient man, wenn man Jobs macht, wie zum Beispiel Pizza ausliefern oder Taxifahren. Und es gibt auch in der Arcade 4 Minispiele, wie zum Beispiel Sandbox, wo man alle Autos und so hat.
Das Ziel des Spiels ist es, sich ein Haus zu bauen.
Man kann zum Beispiel aber noch den Wobbly, so heißen übrigens die Spieler, anpassen mit Kleidung und so. Man kann Secrets lösen, wo man zum Beispiel Special Autos bekommt oder so. Und Wobblys sind gelbe, wackelige Männchen ohne Haare, außer man kauft sie sich.
Wenn ihr also der Community von Wobbly Life beitreten wollt, schaut gerne mal auf einem der genannten Plattformen vorbei.
Nun
Nun kommt das Interview.
Hallo zusammen, wir sind Konrad
und Timo
und starten jetzt mit dem Interview der Gewinnerin des Gestaltungswettbewerbs für unser Podcast-Cover.
Hallo, wer bist du und in welcher Klasse bist du?
Ich bin Ella, 16 Jahre alt. Ich komme aus der Türkei und lebe seit 2 Jahren in Deutschland. Ich komme aus der Vorbereitungsklasse.
Okay. Wie lange bist du schon Künstlerin aktiv oder wie lange machst du schon Kunst?
Seit meiner Kindheit lebe ich es, zu malen und zu zeichnen. Ich habe mit 5 Jahren angefangen, aber natürlich war ich damals noch nicht so gut.
Was zeichnest, malst oder gestaltest du am liebsten?
Ich liebe es, die Natur und Tiere zu zeichnen, aber am allerliebsten zeichne ich bunte, farbenfrohe Blumen.
Was hat dich motiviert, beim Wettbewerb mitzumachen?
Sowohl mein Interesse an Zeichnungen hat mich motiviert, als auch meine Eltern haben mich unterstützt.
Warum hast du dich für dieses Cover entschieden?
Ich wollte ein Cover gestalten, das den Schulpodcast bestmöglich visuell darstellt.
Wie bist du auf diese Details gekommen?
Der Podcast handelt über die Schule, deshalb wollte ich das Schulgebäude in den Mittelpunkt stellen. Außerdem wollte ich auch die Natur, mit der unsere Schule verbunden ist, widerspiegeln.
Mit welchem Programm oder App hast du es erstellt?
Ich wollte eine digitale Zeichnung machen und habe diese mit der Sketchbook-App umgesetzt.
Warum hast du diesen Teil der Schule ausgewählt?
Ich habe das Schulgebäude ausgewählt, weil es der Ort ist, den jeder erkennen kann und der die Identität der Schule am besten widerspiegelt. So dachte ich, dass jeder, der das Cover sieht, sofort verstehen wird, dass der Podcast mit der Schule zu tun hat.
Wie bist du auf die Gestaltung mit den Farben gekommen?
Zu Beginn hatte ich mehr Herbsttöne verwendet, aber um die Atmosphäre der Schule lebendiger und positiver wieder zu spiegeln, habe ich die Farben geändert.
Danke, dass du das Cover für uns gestaltet hast. Wir finden es total toll.
Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Terminübersicht. Zunächst wünschen wir den Abiturienten viel Erfolg bei den zuvorstehenden Klausuren.
Des Weiteren findet am 8. Mai der Elternsprechtag statt.
Für die 7. und 8. Lateinklassen geht es vom 12. bis 14. Mai nach Trier.
Das war's mit unserer heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein bei Hör mal Heine.